Oder es ist so eine der besten Sachen an dem Job eigentlich, dass man also alle ein, zwei Jahre halt wirklich auch so das Fachgebiet ändern kann, was man gerade irgendwie halt untersucht oder so. Und man muss es eben nicht wissenschaftlich untersuchen oder als Teil von irgendeinem Betrieb in dem Sinne, sondern kann halt wirklich sehr oft einfach Themen wechseln und erwischt dann halt mal bessere oder weniger gute Themen, die halt jetzt gerade irgendwelche, also weil bei Schleifen, genau, vielleicht Fake News oder sowas, aber da ist jetzt, glaube ich, nicht so das eine aktuelle Pop-Thema drin oder so. Und ja, aber es geht halt dann trotzdem irgendwie.
Da muss ich sagen, oder?
Voll, ja. Und es ist eben immer so die ganze Backlist überall in den Kästen irgendwie. Also die ganzen alten Veröffentlichungen.
Ja, und alle so voller Poster, wie im Jugendzimmer.
Ich habe gehört, da ist es eigentlich, um die Wand zu verstecken, weil die irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz, irgendwas war an der Wand, entweder irgendwie so Farb- oder Wasserschaden oder so, ich weiß nicht mehr ganz.
Ohne die Poster bricht alles zusammen.
Ja.
Was brauchst du eigentlich so, um schreiben zu können? Brauchst du da einen bestimmten Raum oder brauchst du einen bestimmten Tisch oder ein Ritual oder ist das relativ wurscht?
Nein, ich kann eigentlich auch ganz gut im Café schreiben oder zu Hause, aber so vormittags, mittags meistens, genau. Kaffee trinken dabei ist wichtig so, aber ansonsten. Früher habe ich so im Zug gekonnt irgendwie und jetzt vermehrt überhaupt nicht mehr, weil es einfach irgendwie dann zu wenig Konzentration ist oder okay. Wenn dann irgendwie Zug zu voll ist oder irgendwie Verspätungen hat oder was, dann geht es gar nicht mehr.
Genau. Und hörst du da Musik daneben oder?
Ja, schon. Also so im Café schon, zu Hause glaube ich eher nicht und kommt auch davon, was man gerade macht, weil irgendwie, wenn gerade irgendwie so eher Texte überarbeiten ist oder sowas, dann kann ich keine Musik dabei hören, weil dann also einfach keine Konzentration, um die ganzen Fehler zu finden irgendwie. Aber wenn man jetzt so gerade im Fluss was schreibt, dann geht es ganz gut mit Musik.
Ich habe mir das nur gerade gedacht, weil so beim ich jetzt als Konsument auch beim Lesen, es gibt ja tausende Playlists auch, die eigentlich nur dafür gemacht sind, um dich mit ruhiger Musik entweder konzentrieren zu lassen oder dich auf irgendwas nicht ablenken zu lassen. Wirklich spannend, ob du sowas auch nutzt quasi.
Ich habe einen Freund von mir, der Fabian Navarro, der so Krimis schreibt und der hört sich dann wirklich so Krimi-Noir-Playlists an dabei. Irgendwie so, bei mir muss einfach nur irgendeine Musik sein, die keine deutschen Texte hat und wo ich mich nicht auf den Text konzentrieren muss, generell so. Aber sonst ist es ein bisschen wurscht eigentlich.
Diese Lo-Fi-Beats to relax to.
Na, also, schon einfach Musik, die ich sonst auch hören würde eigentlich so. Aber genau, so deutschsprachige Musik kann ich dann nur dann hören, wenn ich nicht arbeiten muss gerade. Aber
es wird zu sehr ablenken.
Ja, voll.
Mir ist jetzt bei deinem neuen Roman so gegangen, dass ich habe gedacht, das muss ich dir erzählen. Jetzt im letzten Viertel vom Roman circa habe ich es mal wirklich so in der Nacht gelesen, weil ich irgendwie nicht schlafen konnte und das war dann irgendwie so gute Ablenkung auch. Und irgendwann bin ich schon fast so dahin gedöst und habe mir gedacht, okay, irgendwie, und das wird ja dann immer surrealer auch, das Buch, und ich war dann nicht mehr sicher, bin ich jetzt schon quasi am Wegdösen. Ich habe aber nicht einschlafen können und habe immer weitergelesen und weitergelesen. Und normal passiert mir das nie, weil normal lese ich, wenn ich spät nachts lese, dann lese ich ein paar Seiten und dann schlafe ich eigentlich gut ein. Aber bei deinem Roman war das schon so ein Zwischending quasi zwischen konzentriertem Lesen und Wegdämmern und Träumen. Mhm. Und das ist mir eigentlich selten noch so passiert, aber bei deinem Roman irgendwie durch dieses Schleifenartige, das Wiederholende, das Surreale, war das irgendwie auch irgendwas, mit dem du vielleicht auch irgendwie gerechnet hast oder beabsichtigst du sowas auch beim Schreiben?
Also jetzt so ganz genau die Lesesituation kann ich nicht oder stelle ich mir auch nicht vor, so, aber schon, dass man so im Laufe des Buches immer mehr, dass man die Leute quasi an Punkte hinführt, die, wo es das ganze Buch davor braucht, um dahin zu kommen. Also dass man irgendwie Sachen etabliert, die dann langsam immer absurder werden und dann halt ganz am Ende des Buches irgendwie genug etabliert ist, dass man völlig absurde Sachen machen kann, die sich aber total natürlich anfühlen trotzdem irgendwie. Also dass dann irgendwie einfach so Wörter austauscht werden, dass man dann irgendwie statt Mongolei die ganze Zeit Estland vorkommt oder dass halt also einfach so ein paar Sachen ausgetauscht sind, die so ohne Kontext überhaupt keinen Sinn machen würden, aber dadurch, dass man den ganzen Vorbau gehabt hat, halt irgendwie das, einfach das Gefühl hat, das ergibt Sinn, obwohl es völliger Nonsens wäre eigentlich so. Und genau, das ist dann schon Absicht ein bisschen.
Aber so wirklich so die Leserin, den Leser stellst du dir dann nicht dabei vor? Oder ist das ein zu abstrakter Gedanke auch?
Nicht so direkt, nein. Also bei manchen denke ich mir dann schon so, wie hat das dann, was für Effekte hat das dann beim Lesen vielleicht? Oder also eher umgekehrt, dass ich mich dann daran erinnern muss, dass man vielleicht ein paar Übergänge doch schreiben muss, weil man sonst nicht mehr mitkommt. Aber ich versuche das auch immer voll auszublenden, wer das dann kaufen könnte oder so, weil ansonsten würde ich gar nichts mehr schreiben, wenn man das schon irgendwie mitdenkt. Das dann dreh beim Arbeiten durch irgendwie.
Weil das dann quasi, dann würdest du schon versuchen, quasi für eine gewisse Zielgruppe zu schreiben oder so?
Ja, voll. Und ich glaube, das kann ich auch nicht, weil ich einfach kein Marketing mache, sondern ich schreibe dann halt immer über die Themen, die mich einfach eh gerade selber interessieren und hoffe dann, dass es halt genug Leute da einfach mitgehen bei dem jeweiligen Thema und ab und zu erwischt man dann irgendwas, was halt gerade aktuell ist und manchmal gar nicht und dann ist eher so ein bisschen Zufall, wie das Thema gerade aufgenommen wird.
Aber das ist ja schon spannend, weil Schleifen beginnt ja quasi so, also man fühlt sich ja als Leser, Leserin wahrscheinlich auch, also in einem sicheren Hafen am Anfang. Man denkt, okay, das ist jetzt ein historischer Roman. Elias Hirschl schreibt jetzt einen historischen Roman, einen teilweise fiktiven, teilweise auf wahre Begebenheiten beruhenden. Es geht um die Sprachwissenschaftlerin Franziska Denk und den Mathematiker Otto Mandl und sie wächst so in dem Umkreis vom Wiener Kreis auf, also ist auch so zeitlich verortet und man fühlt sich dann irgendwie so sicher irgendwie am Anfang und das driftet dann immer weiter weg. War das von Anfang an klar, das zuerst so zeitlich zu verorten und dann aber davon wegzugehen?
Ich fand es jetzt vom Verlag relativ schlau gelöst, dass es eigentlich auch so vom Klappentext her einfach so ein bisschen ausschaut, als wäre es so ein historischer Romantikroman irgendwie so und das so ein bisschen irreführend ist dann eigentlich. Also es war irgendwie klar, dass es so mit der Zeit, wo Wittgenstein gelebt hat, ungefähr zu tun hat, also dass es da irgendwie, oder mit Gödel und so, dass es da halt ein bisschen angesiedelt ist. Aber es gab auch einige Stellen, wo ich dann erst im Nachhinein noch irgendwie die Zeiten angepasst habe, beziehungsweise überhaupt total viel Arbeit noch reingesteckt habe, dass das Ganze irgendwie chronologisch Sinn macht. Einfach nur, in welchen Jahren hat was existiert, das Ganze mit, also es gibt so ein paar Punkte, die können nur in bestimmten Jahren passiert sein, bei ein paar anderen ist es dann ein bisschen flexibler gewesen. Aber eigentlich waren so der Anfang und das Ende vom Buch das, was so am spätesten entstanden ist, um den Rest so ein bisschen besser um das so in eine Reihe zu kriegen. Und ich glaube, spezifisch vom Anfang habe ich irgendwie so 5, 6 verschiedene Versionen gehabt insgesamt. Also gab es auch ganz andere Anfänge. Genau, das hat sich relativ, aber alles war ungefähr in der Zeit angesiedelt, das schon, ja.
Und der Roman beginnt ja auch irgendwann dann so zu kippen. Also irgendwann fühlt man sich als Leser jetzt nicht mehr sicher, dass man irgendwie weiß, okay, wo führt das eigentlich das Ganze hin? Und fängt da, also ich habe mir so kippen, es gibt irgendwie so einen Kipppunkt. Wann war dir das irgendwie klar, dass das jetzt nicht so eine stringente Geschichte wird? Oder hast du ohnehin einfach so diese Kapitel mal irgendwie für dich geschrieben, weil das so eigene kleine Geschichten waren vielleicht auch?
Genau, also es hat ziemlich fragmentiert angefangen eigentlich, dass ich so ganz viele Geschichten hatte, die alle ungefähr zum selben Themenkomplex waren. Und dann haben sich aber schon so nach und nach so Figuren ergeben, die halt dann das ein bisschen zusammenhalten. Aber das war schon so die größte Arbeit, dann irgendwie der Versuch, dass man so eine stringente Handlung im Buch, die einfach durchgehend hat. Und wo es mich jetzt eh wundert, dass es so halbwegs funktioniert hat, weil ja einfach die zwei Hauptfiguren irgendwann verschwinden. Also die sind ja auch einfach so ab der Hälfte des Buches weg eigentlich dann. Oder kommen halt irgendwie so ein bisschen wieder, aber im Endeffekt, dass das halt nicht völlig zerfasert dann, obwohl eigentlich das Ensemble der Figuren wechselt die ganze Zeit so.
Und man vermisst sie dann auch als Leser
ja, voll,
dann
durchaus. Man, also das passiert schon auch. Halt auch was mit denen ist so und dann kippt es halt so ein bisschen in so diese in so die Metaperspektive von eben dann so Germanisten und Historikern, irgendwie, die sich halt auch fragen, was dann passiert ist. Genau, also so Kippmomente vielleicht schon, aber wie gesagt, eben so der Versuch halt, Leser, Leserin irgendwie so langsam wohin mitzunehmen, wo es dann überhaupt nicht mehr realistisch ist oder wo es halt dann völlig absurd ist, aber dass man die Leute dabei nicht völlig verliert, sondern dass man sie so sanft dorthin bringt, irgendwie, dass man da mitgeht noch, genau.
Dieses Paar, das da halt eigentlich so den Rahmen bildet, die beiden, die haben ja so eine Obsession, dass sie im Prinzip also die Welt in so vollständigen Worte fassen will. Also es soll so eine perfekte Universalsprache eigentlich entstehen. Warum ist diese Idee oder wie kam es bei dir selbst zu der Idee oder warum haben die eigentlich so Lust oder was ist so verführerisch an dieser Idee so einer Universalsprache?
Ich glaube, so ganz ursprünglich weiß ich gar nicht mehr, wie ich auf das Thema an sich gekommen bin, aber ich habe dann auch so ein paar Sachbücher, also es gab dann irgendwie von, ich glaube, Lauren Slater heißt die, In the Land of Invented Languages, wo sie so sechs verschiedene erfundene Sprachen durchgeht, irgendwie, wo auch Klingonisch dabei ist, so, aber wo sie auch die jeweiligen Communities besucht, die das halt irgendwie machen. Und dann bin ich irgendwie so da reingekippt. Und ich habe so eine Faszination entwickelt mit halt, weil das immer, fast immer Einzelpersonen sind, die dann irgendwie so 50, 60 Jahre ihres Lebens darauf verwendet haben, sich diese eine Sprache auszudenken mit dem Ziel, dass wir das alle Probleme der Menschheit lösen. Und es gibt es halt seit Hunderten von Jahren und es hat halt nie funktioniert und es versuchen aber immer wieder Leute, also inzwischen ein bisschen weniger, also ich glaube, es hat so Höhepunkt gehabt, so um die Jahrhundertwende 1900 ungefähr so, aber danach gab es auch noch ganz coole Versuche. Es gab Loglan oder Lodgepan, also Loglan für Logical Language, und die wurde, glaube ich, ab den 1950ern entwickelt und existiert theoretisch immer noch, beziehungsweise vor wenigen Jahren gab es noch eine Gruppe an Leuten, die sich darum gekümmert haben und die dann jährlich so eigentlich einfach so eine Vereinsversammlung gemacht haben irgendwie. Und das Coole ist, dass die seit 2020, seit der Pandemie, ist das digitalisiert und es fand halt nur online statt, was den Vorteil hat, dass man die ganzen Protokolle mitlesen kann. Und es ist wirklich das Traurigste, was ich jemals gesehen habe, weil das nur noch 5 Leute sind. Die sich streiten, wer Schatzmeister übernehmen will fürs nächste Jahr. Ein einziger Dude, der die ganze Zeit in der erfundenen Sprache schreibt und alle anderen beschweren sich, dass er keine englischen Übersetzungen mitschreibt. Und weiß ich, also die sind so überzeugt und versuchen das immer noch so am Leben zu erhalten und nicht einmal sie selber sprechen das halt. Und ich glaube, das fasziniert mich viel mehr als die eigentlichen Sprachen selber, einfach nur dieses dieser völlig aussichtslose Versuch, das überhaupt herzustellen irgendwie.
Warum ist das eigentlich so zum Scheitern verurteilt, so ein Experiment?
Ich glaube, einerseits einfach historisch, und das ist eh so ein bisschen deprimierend, einfach weil es halt durch Englisch ersetzt wurde, größtenteils, oder halt je nach Teil der Welt. Aber es gibt einfach so ein paar Sprachen, die sich halt durchgesetzt haben. Und es braucht einfach... Also es braucht einfach keine Universalsprache, weil Übersetzer immer besser werden, wenn man halt irgendwie automatisch übersetzen kann auch. Und
das ist die Frage, ob man überhaupt noch Englisch lernen muss heute vielleicht.
Genau, eben. Also die Frage überhaupt, ob man noch andere Sprachen lernen muss oder ob das einfach alles total automatisiert werden kann. Und der andere Punkt ist, dass das halt per se eh schon unmöglich ist, weil der Versuch, die ganze Welt halt mit einer Sprache zu beschreiben, auch zum Scheitern verurteilt ist. Und das finde ich halt noch spannender, weil das auch das Gleiche ist dann in der Mathematik oder in der Physik, also dass man nie irgendwas finden wird, was alles total erklärt. Und was mich da auch total interessiert hat, ist, dass trotzdem, wenn man irgendwas über die Welt rausfindet, muss man es letzten Endes verschriftlichen, um es anderen Leuten mitzuteilen. Und die Idee war dann eben auch ein bisschen, okay, aber warum setzt man dann nicht bei der Schrift an? Also warum setzt man dann, wieso findet man nicht zuerst die Entsprechung, die Formel, die alles erklärt? Und also irgendwie so das so von unten herauf, so was halt wissenschaftlich völliger Nonsens ist, glaube ich, aber im Buch kann man es ganz gut einsetzen. Also es gibt so Sachen, die logisch klingen, aber nicht wirklich funktionabel sind für irgendwas.
Und im Buch, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, radikalisiert sich diese Idee ja auch zu einer Utopie, in der eigentlich gar nicht mehr gesprochen werden soll, in einer nonverbalen Utopie im Prinzip.
Genau, da wird es eben übersteigert in quasi, okay, wir sehen ein, es geht gar nicht und vielleicht ist der Fehler von vornherein bei der Sprache und dann löschen wir lieber gleich komplett die ganze Sprache aus. So. Genau, was dann so ein bisschen, ja, kann man dann streiten, was das heißen soll. Also ob das heißt, dass man dann aufhört mit Erklärungssuche oder ob das heißt, dass man alles erklärt hat tatsächlich, weil man keine Fragen mehr stellen kann. Genau, ja.
Ist es dir selber beim Schreiben, ich kann mir das bei so einem Roman, ich habe mich auch durchgearbeitet, schon vorstellen, hast du selber vielleicht hin und wieder die Angst auch gehabt oder vielleicht nicht Angst, aber die Befürchtung, dass das Projekt scheitern könnte, dein Roman?
Ja, voll. Ich habe es auch zwischendurch völlig aufgegeben. Ich habe dann, also der ist halt so parallel entstanden zu den letzten zwei Büchern eigentlich. Also es ist jetzt, glaube ich, so, also es stimmt nie ganz, wenn man jetzt, also so technisch gesehen 10 Jahre lang arbeitet, aber das heißt halt nicht, dass ich 10 Jahre durchgearbeitet habe, aber die älteste Geschichte ist von 2016, glaube ich. Und zwischendurch ein paar Jahre ganz weggelegt, weil es halt irgendwie nicht zusammenwachsen wollte. Und ich habe aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass die halt alle, dass die ganzen Einzelteile halt irgendwie alle dasselbe Thema trotzdem erzählen. Und dann, es ist auch bei weitem nicht alles reingekommen, was ich jetzt an Material hatte, obwohl eh sehr viel drin geblieben ist. Aber ja, das Problem war vor allem, dass dann so die ganz alten Stellen auch nochmal halt völlig überarbeitet werden mussten irgendwie, weil die halt schon so alt sind und weil sich so der, mein eigener Schreibstil seitdem einfach verändert hat. Und dann passt das alles überhaupt nicht mehr zusammen vom Stil her so. Und genau, das war dann so das Schwierigste eher, dass man dann, dass ich dann irgendwie versucht, nicht nur Sachen drin zu behalten, weil die jetzt irgendwie für mich so emotionalen Wert haben, weil die schon so alt sind. Und voll, ja. Es ist auch das in der Länge. Also ich muss mir auch, wenn ich jemals wieder sowas in der Länge schreibe...
Es hat doch fast 400 Seiten, oder?
Genau, was jetzt nicht so absurd lang wirkt, aber so für das, was ich sonst schreibe, irgendwie so fast doppelt so lang ist, wie ich normalerweise arbeite. Und ich merke, dass dann meine Ordnungssysteme, die ich habe, da wirklich an eine Grenze stoßen und ich einfach den Überblick völlig verliere und zum Teil halt vergesse, welche Sachen ich schon eingebaut habe, welche Figuren noch drin sind und immer wieder Sachen ausbessern wollte, die ich schon Monate vorher ausgebessert habe und irgendwie brauche ich bessere Systeme in Zukunft, glaube ich.
Aber wie gehst du da überhaupt vor? Also wie merkst du dir, was du 2016 geschrieben hast, dass das nicht auf irgendwelchen Festplatten landet, die man dann nicht mehr findet?
Nein, das Problem ist, es landet ja auf irgendwelchen Festplatten. Ich habe auch noch, wie das Buch dann schon völlig im Lektorat fertig war, eigentlich dann irgendwann meiner Lektorin noch ein Kapitel nachgeschickt, weil ich es tatsächlich auf einer alten Festplatte gefunden habe, was irgendwie noch so ein Ergänzungsding gewesen wäre. Es gibt so einen japanischen Mathematiker im Buch und da gibt es noch ein Kapitel, was mit dem danach passiert ist und es ist nicht wirklich, also es ist nicht wirklich interessant, also es trägt nichts zur Haupthandlung bei irgendwie und es ist okay, dass es rausgeflogen ist, aber ich hätte auch einfach vergessen, dass ich das geschrieben habe, wenn ich es nicht zufällig entdeckt hätte. Ja, im Endeffekt gar kein System, also ich mache das nach Gedächtnis und ab und zu zeichne ich mir riesige Mindmaps auf mehreren zusammengeklebten A4-Blättern, die ich dann an die Wand hänge. So. Aber das war es eigentlich dann. Das war dann auch so der große Moment, wo ich wirklich die letzte Fassung abgeschickt habe, dass ich dieses Poster irgendwann zusammenfalte und in der Schublade stecke. Ein Freund von mir arbeitet mit Obsidian, glaube ich, heißt das, was wie so ein Vernetzungsprogramm am Laptop und ich komme damit überhaupt nicht klar und es bringt mir gar nichts. Genau.
Na, beschäftigt man sich dann wahrscheinlich eher mit dem Programm als mit dem
Schreiben. Ja, ich glaube, dann würde ich mich da eher, ja, voll, also es ist, glaube ich, eher dann Ablenkung irgendwie, als dass man dann mehr schreiben wird.
Aber weil lustig, dass du auch die Lektorin erwähnst, weil ich habe öfters gedacht, das war wahrscheinlich ein Projekt, wo man sich öfters mal zusammensetzen muss und versuchen muss.
Ja, schon. Das ist schon immer wieder mal.
Dass das quasi nicht so ein Werk bleibt, das du für dich geschrieben hast, sondern das soll ja natürlich auch beim Publikum irgendwie ankommen und lesbar sein.
es gab vor allem irgendwann einen Moment, wo ich mir dann selber, also wo ich selber gesagt habe, ich gebe das jetzt mal dem Verlag und er legt mir selber Schreibverbot, weil es so in alle Richtungen weiter gewachsen ist, die aber alle immer weiter von der Haupthandlung weggeführt haben. Und das war dann eher das Problem, also dass man dann auch irgendwann einfach, weil das Thema halt so groß ist und dann könnte man es halt theoretisch in alle Richtungen weiterführen und irgendwie muss man es aber auf das Wesentliche kürzen irgendwann einmal, weil sonst ist es nicht lesbar. Ja, voll.
Was waren für dich so, dass die Geschichte vielleicht oder die Faszination, was dich immer weitermachen hat lassen, was dich vielleicht dran festhalten hat lassen, dass nicht irgendwo gedacht hast, okay, das habe ich für mich geschrieben, das liegt im Archiv quasi, es wird nie das Licht der Welt erblicken, aber gut, dass ich es geschrieben habe, aber es ist für mich quasi.
Nein, ich glaube, das ist eher Romanarbeit an sich, dass man dann irgendwann sich selber auch so reintrickst, einfach man hat da schon so viel Arbeit reingesteckt und dann macht man es halt auch fertig irgendwann. Also es ist auch, ich glaube eigentlich nur am Anfang, dass ich mich wirklich zwingen muss, mich da hinzusetzen und zu schreiben und dann irgendwann wächst es halt von alleine, weil man eben, wie sagt man, so Sunken Cost Fallacy, also dass man schon so viel Arbeit reingesteckt hat, einfach dass es dann irgendwann den Aufwand nicht mehr wert wäre, damit aufzuhören. Spezifisch aber bei dem Thema, das sind einfach alles Sachen, die ich auch schon im Philosophiestudium hatte. Also das sind einfach Sachen, mit denen ich mich seit Ewigkeiten beschäftige. Und ich glaube höchstens, was passiert hätte, wäre, dass ich es vielleicht aufgespalten hätte und dann, weiß ich nicht, wäre vielleicht eine viel reduziertere Version davon als kleinerer Roman erschienen oder sowas. Aber an sich mit dem Thema hätte ich, glaube ich, so oder sowas gemacht, weil mich das einfach sehr lange beschäftigt schon.
Aber du hast ja Mathematik auch studiert, oder?
Genau, so ein Jahr und dann abgebrochen.
Ach so,
genau.
Okay.
Aber Philosophie tatsächlich fertig. Genau. Und Philosophie dann auch so auf Logik spezialisiert, was dann so ein bisschen die Menge an Mathematik ist, die ich so neben künstlerischer Arbeit noch machen konnte. Aber
weil ich habe mir so immer nur so als Gedanken aufgeschrieben, dass es teilweise oder stellenweise ja doch so ist, wie so eine logische Ableitung irgendwie, der Roman, der immer präziser wird, und dann gleichzeitig irgendwie sich immer uneindeutiger wird, also sich von dieser Eindeutigkeit entfernt. Und das würde mich interessieren für deine Begeisterung für Mathematik, die du ja auch haben magst, ob das nicht auch so ein lustiger Widerspruch auch irgendwie ist, das den ist, du dir ausgelebt hast.
Ja, also das eine, was ich schon irgendwie total lieb an Literatur ist, dass man halt, oder was ich einfach gern mache, ist, man kann halt so was machen, was ausschaut wie logische Ableitungen, die es aber überhaupt nicht sind. Aber wenn man es liest, hat man halt das Gefühl, man wird so von Punkt A nach Punkt B total nachvollziehbar mitgenommen und landet dann aber bei irgendwas, was überhaupt keinen Sinn macht. Es ist, glaube ich, irgendwo ist so eine Ableitung drin, wie etwas aus nichts entsteht. Und ich glaube, da kann man ziemlich einfach darlegen, wo da der logische Fehler liegt. Aber es ist halt, wenn man sich nicht so genau damit befasst, ist es halt ganz lustig, weil man dann wirklich das Gefühl hat, man lernt etwas, obwohl man halt überhaupt nichts gelernt hat, sondern eigentlich einfach nur irgendwie eine schöne Lüge erzählt bekommen hat. Aber das finde ich schon cool, weil das geht irgendwie in anderen Medien schwer. Also das finde ich schon super an Schreiben.
Und ich als Leser habe mich da auch gern verführen lassen, muss ich sagen. Also man lässt sich da total gern reinfallen lassen und mich da in diese Welt.
Was heißt die Frage, dass es irgendwie so immer konkreter wird, aber gleichzeitig...
Und sich gleichzeitig aber immer uneindeutiger wird. Also quasi, und das ist ja eigentlich was der Mathematik ja fern ist, aber trotzdem du das da ausleben kannst.
Ich glaube, was zum Beispiel in der Mathematik schon ganz gut geht oder was ich da auch voll mag, ist, dass man halt auch oft Sachen, die völlig konterintuitiv sind, relativ gut begründen kann und dann irgendwie auch an so Punkten landet, wie dass man irgendwie, weiß ich nicht, das Volumen einer Kugel verdoppeln kann und es ist total logisch begründbar, aber das macht halt einfach so hausverstandmäßig keinen Sinn. Und auch, das ist halt so eine ähnliche Art also es ist schon oft so, glaube ich, ein ähnliches Denken wie halt bei Geschichten erzählen, dass man sich halt überlegt, okay, ich gehe jetzt von diesem einen, von dieser einen kleinen Prämisse aus und überlege aber, was wären jetzt wirklich die letztmöglichen Konsequenzen aus dem Ding irgendwie und spiele das so komplett bis zum Ende durch. Und das mache ich selber halt voll gern, also dass ich mir irgendwie einfach nur irgendwas kleine Anfangs, irgendeinen kleinen Anfangsumstand ausdenke und dann aber überlege, was würde da tatsächlich passieren, wenn man das halt voll ausspielt bis zum Ende so. Und genau, ja.
Aber du arbeitest in dem Buch ja auch mit so wissenschaftlichen Verweisen, mit Fußnoten, mit Zitaten, mit historischen Personen, die es wirklich gab, aber auch mit erfundenen, fiktionalen Personen. Ist das, also ist man da, oder gehst du davon aus, dass als Leserin, Leser, dass man dann sofort auch irgendwie das für bare Münze nimmt quasi und dir das auch gleich abkauft, nur weil da halt das eine wissenschaftliche Anmutung hat? Also hast du das beim Schreiben im Hinterkopf gehabt?
Ich glaube, ja, voll. Also da wäre schon so ein bisschen das Ziel, dass man vielleicht ab und zu zumindest mal nachgoogelt, gab es den wirklich oder nicht oder so. Oder vielleicht umgekehrt, dass man dann das Gefühl hat, okay, die 10 Leute sind erfunden, dann muss jetzt der nächste auch erfunden sein und dann ist es aber irgendwer realer. Also, und das macht mir dann schon Spaß irgendwie. Aber gleichzeitig, ich recherchiere halt auch einfach total viel mit so uralten Büchern, die inzwischen alle irgendwie als PDF digitalisiert sind. Und das sind auch ganz oft, oder es entstehen auch ganz oft so Verschwörungstheorien daraus, dass irgendwelche Quellenverweise nicht mehr auf irgendwas, dass halt irgendwelche Ursprungsbücher nicht mehr zu finden sind oder so. Und es ist, glaube ich, eine Verschwörungstheorie drin, die es also wirklich gab, in dem Sinne, dass es die Theorie wirklich gab, dass Kurt Gödel tatsächlich davon überzeugt war, dass die wichtigsten Werke von Leibniz irgendwie mutwillig von den Habsburgern vernichtet worden sind oder zumindest irgendwo aufbewahrt werden. Und seine Idee war halt dann, dass die Menschheit durch diese Werke eigentlich quasi auf die nächste Stufe gelangen könnte und dass die Habsburger die Menschheit absichtlich verdummen wollen. Und das wollte ich dann schon auch einbauen, weil das klingt halt so erfunden, aber es war halt eine actual Theorie, die er halt selber hatte, obwohl er selber auch immer mehr immer paranoider geworden ist in seinem im späteren Verlauf von seinem Leben. Genau, aber sowas findet man dann ab und zu und dann habe ich, also dann baue ich das auch gern ein, weil es halt einfach dazu passt, aber auch weil es vielleicht so an der Kippe ist zwischen, das kennt wahrscheinlich niemand, weil das so eine sehr obskure Theorie ist. Ja. Also so ein bisschen echte historische Arbeit ist schon auch drin. Es ist jetzt nicht alles völlig frei erfunden. So.
Aber wolltest du mit dem Roman auch zeigen, vielleicht auch in Hinsicht in die Zeiten, also 2026 erscheint das Buch jetzt, ja Anfang 2026, wo man sich der Realität ja, sei es jetzt in den Social Media, wo auch immer, nicht mehr so gewiss sein kann durch KI etc. Also dass man sich ja so eine... Dinge, die echt ausschauen, sind nicht mehr echt, sind generiert. Also das ist ja eine Realität, mit der wir uns tagtäglich mittlerweile beschäftigen müssen.
Ich glaube, das ist auch sowas, was so einfach so parallel gewachsen ist dazu, weil es halt einfach damit angefangen hat, dass die Franziska Denk, die Protagonistin, eben einfach so auch so relativ talentierte Fälscherin ist und dann halt die ganze Zeit eh schon sich so Quellen erfindet. Und ich glaube, das kam gar nicht so daher ursprünglich, sondern ich habe irgendwie vor, ich glaube so 2017 oder 2018 einfach relativ viel Sachen von Jorge Luis Borges gelesen. Und der hat so ganz viele Fake-Rezensionen geschrieben von Büchern, die es nie gab. Und das hat aber anscheinend das ist, glaube ich, so in den 50ern oder 60ern erschienen ursprünglich. Und das hat wirklich dazu geführt, dass Leute versucht haben, diese Bücher zu bestellen zum Teil. Und wenn ich mich nicht völlig irre, also es kann jetzt so Halbwissen sein, aber ich glaube, dass das zum Teil tatsächlich auch war, um Leuten Geld abzuluxen irgendwie, weil sie das dann versucht haben zu bestellen und dem Verlag halt Geld geschickt haben oder was. Und sowas liebe ich einfach. Also ich weiß nicht, ich habe einfach, bin irgendwie Fan von gut gemachten Fälschungen auf eine Art. Und das passt dann natürlich sehr gut zusammen mit dem, dass halt dann irgendwie, dass es viel mehr Fake News gibt heute und so, aber ich glaube, das gab es halt früher genauso, nur ist es jetzt in einem, also halt viel leichter automatisierbar und viel mehr davon einfach irgendwie so, genau, ja, aber das war jetzt so, ist, glaube ich, eher parallel dazu einfach entstanden.
Sind das so diese Absurditäten der Welt, in die du dich gern so reingräbst und halt so diese dieser Geschichten rausziehst und für dich quasi weiter verwurstelst, sage ich jetzt einmal.
Ja, voll. Also und es gibt es ja auch immer wieder, also es gibt ja immer wieder Behauptungen, dass dann irgendwie ein, jetzt ein bisschen seltener tatsächlich, ist wahrscheinlich eher so letztes Jahrhundert, aber dass halt irgendwie ein unveröffentlichtes Werk von irgendeinem toten Autor entdeckt wurde oder so und ich glaube in der Malerei fast häufiger, dass dann irgendwelche Bilder halt irgendwie gefälscht wurden oder eben die gefälschten Hitler-Tagebücher oder sowas und das gibt es halt immer wieder solche Fälle und die sind mal besser, mal schlechter gemacht irgendwie und da wollte ich die Figur so ein bisschen ansiedeln eigentlich.
Mhm. Es gab jetzt ja auch, oder diese zwei Bach-Stücke, die jetzt wieder irgendwie aufgetaucht sind, anscheinend.
Also es werden ja auch echte entdeckt immer wieder mal.
Natürlich,
glaube ich, auch eines.
Aber es gibt da durchaus Zweifel, ob das wirklich so ist oder ob es von einem Schüler von Bach ist, etc. Also das ist ja etwas, was ja auch immer wieder vorkommt. Das fällt mir nur gerade irgendwie dazu ein.
Und ich glaube von, wie heißt sie? Harper Lee oder was von How to Kill a Mockingbird ist halt wirklich auch ein zweiter Romanteil aufgetaucht, der glaube ich irgendwie jahrzehntelang in einem Schließfach gelegen ist oder so. Ich überlege gerade, ob die da noch gelebt hat oder ob sie, ich weiß es jetzt gerade selber nicht mehr ganz, aber die war glaube ich gegen Ende ihres Lebens in einem Pflegeheim und war auch nicht mehr ganz, also es kann sein, dass es noch zu Lebzeiten
und hatte eigentlich nur diesen einen Weltbestseller veröffentlicht, oder?
So viel ich weiß. Zumindest auf der, da bin ich jetzt auch überfragt. Okay, müsste ich jetzt nachschauen,
aber ja. Bei dieser Franziska denkt, das ist ja auch so faszinierend, weil sie reagiert ja auf Sprache. Das heißt, Krankheiten, die sie irgendwo liest, werden für sie real. Mhm. War das für dich so eine Metapher, habe ich mir gedacht, dass halt, also welche Auswirkungen grundsätzlich Sprache haben kann, sei es jetzt Richtung Empathie oder aber auch in die andere Seite Richtung Gewalt ausschlagen kann, also so irgendwie alles Mögliche. So. Weil das ist ja ein total faszinierender Gedanke, auch wie sie damit umgeht und lebt und was sie dann auch quasi dagegen tut.
Genau, also eine Überlegung war dann schon auch, dass sie das quasi so zuerst als Gewalt oder beziehungsweise so als böse Macht gegen sich selber wahrnimmt irgendwie und dann aber quasi im Laufe des Buches auch lernt, das selber zu, das vielleicht auch selber als Waffe zu benutzen, irgendwie so die Art und Weise, wie man Sprache halt gegen wen richten kann. Ich glaube, die ganz ursprüngliche Idee kam von der Sapir-Whorf-Hypothese, was so die Überlegung war, dass Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, total unterschiedliche Weltsichten haben oder auch die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Mhm. Und das ist was inzwischen halt großteils widerlegt ist. Oder ich glaube, nur so in ganz kleinen Teilen stimmt. Also dass vielleicht Leute mit, ich glaube, es gab so ganz viel Halbwissen jetzt, aber dass irgendwie in manchen Sprachen heißt es dann irgendwie nicht, ich hab das Glas zerbrochen, sondern das Glas ist zerbrochen oder ist mir zerbrochen oder sowas in die Richtung. Und dass das tatsächlich Auswirkungen haben kann darauf, ob man das jetzt als seine eigene Schuld wahrnimmt oder als etwas, was einfach passiert ist. So. Aber die ganz ursprünglichen oder so die ganz großen Annahmen von wegen, es gibt irgendein Volk im Amazonas, die keinen Begriff für die Zukunft haben oder für die Vergangenheit und dann nehmen sie Zeit ganz anders wahr, das ist halt völlig widerlegt, weil Menschen halt einfach relativ ähnlich Wahrnehmung von Sachen haben, so im Schnitt. Und die Überlegung wäre aber, wenn das eben nicht wäre, also wenn das tatsächlich stimmen würde und wenn man tatsächlich mit unterschiedlichen Sprachen nicht nur unterschiedliche Wahrnehmungen hat, sondern das auch so absichtlich steuern könnte. Das gibt es dann im späteren Verlauf, wo es dann diesen Mikrostaat gibt und die Leute dann auch so unterschiedliche Bereichssprachen haben, für je nachdem, was sie arbeiten oder wo sie sich gerade befinden wollen. Und
das Banata
so, ist das? Genau, ja. Yeah. Wo dort. Ah. Oder? Warte mal. Ja, Banata ist die Insel am Anfang.
Ah, ja, genau. Stimmt.
Und genau, also dass das dazu führt, dass man völlig unterschiedliche Realitäten wahrnimmt und das fände ich einfach auf einer Ebene cool, wenn das ginge, aber es geht natürlich nicht. Also es ist dann bisschen Wunschdenken, wenn Sprache völlig magisch wäre, was sie zum Teil ja eh ist, aber halt nicht auf die Art.
Aber ist dann Schleifen jetzt vielleicht doch so ein bisschen die Weiterführung deiner letzten beiden Bücher, salonfähig und Content? Weil da ging es ja auch sehr stark um, also jetzt auf eine andere Ebene gehoben, aber in salonfähig ging es halt um auch sehr rhetorische Worthülsen oder leere Worthülsen quasi, wie die eingesetzt, also da bei einer politischen Kaste zum Beispiel, wie das eingesetzt wird, dass man sehr viel sagen kann, ohne irgendwie vielleicht irgendwas zu sagen. Bei Content natürlich eh auch diese, wo es sehr um so Content-Fabriken ging und so, und Listicles und etc. und wie quasi das schon irgendwie von der KI, also so menschliche Texte schon von der KI ersetzt werden und das quasi jetzt noch auf eine andere Ebene gehoben wurde. Siehst du das so in einer Reihe?
Also auf jeden Fall dahingehend, dass ich das halt auch die Art und Weise ist, wie ich recherchiere, also dass ich mir dann oft so verschiedene Sprachwelten raussuche, genau, und das eine war dann eben so Politrhetorik, das nächste war dann, ich glaube, Content ist auch, das ist gar nicht so die Hauptsache, aber da geht es dann auch sehr viel um so, wie sich Firmen selber darstellen oder wie die, was für, quasi was für, nicht Blindtexte, aber quasi was für leere Texte, die dann auf ihren Webseiten haben, für irgendwie dann die Firmenentstehung von McDonald's oder sowas in die Richtung.
So ein Gründermythos oder sowas, genau, oder?
Was, also ich liebe es einfach immer, wenn ich so ein neues Textgenre für mich selber entdecke, was dann auch so ein bisschen sinnlos ist, weil das liest halt fast niemand dann. Und bei dem war es jetzt eher, also wirklich so Faszination mit so sehr alten Texten, die dann irgendwie eben versuchen, eben so selber so Sprachen zu erschaffen und sowas. Eins, was sich so wirklich durchzieht, ist zum Beispiel bei Salonfähig gab es auch, ist der Protagonist auch so besessen davon, dass man mit Rhetorik halt wirklich, also dass das auch wie so eine magische Waffe ist, mit der man halt Leute total manipulieren kann. Und das stimmt natürlich auch überhaupt nicht in dem Ausmaß so, aber eben auch so die Überlegung quasi, wenn man jetzt für jede Situation oder für jeden Menschen so den einen richtigen Satz hätte, der dann genau die Reaktion hervorruft oder so. Und was ich witzig fand, was sich so aus Versehen dann ergeben hat über die Recherche war, weil es in Salonfähig dann um NLP, um das neurolinguistische Programmieren, was eben so die eine Rhetorikschule ist, die, glaube ich, vor allem so konservative Parteien verwenden eher, und die auch ziemlich esoterisch ist, also die auch so bis zu einem gewissen Grad sinnvoll und dann halt wirklich nur völliger Nonsens ist. Das wurde entwickelt von, jetzt spreche ich den Nachnamen wahrscheinlich falsch aus, Alfred Korczybski. Und der ist mir dann bei Schleifenrecherchen wieder aufgetaucht, weil der nicht versucht hat, eine eigene Sprache zu erschaffen, aber trotzdem einfach so total geile oder sehr weirde Philosophie entwickelt hat, und irgendwo kommt eben dann die Stelle vor, wo er argumentiert, dass die Gleichung 1 gleich 1 falsch ist, weil die eine 1 links steht und die andere 1 rechts. Und das, wo ich auch sehr dankbar bin, dass die ganzen Bücher inzwischen als PDFs und verschlagwortet sind, weil das so 2000 Seiten sind und ich eigentlich nur diese eine Stelle finden wollte. Und das geht inzwischen relativ einfach. Genau, aber das ist der Entwickler von NLP, weirderweise, so vor glaube ich, über 100 Jahren. Und das war wahrscheinlich überhaupt nicht dazu gedacht, wofür es jetzt eingesetzt wird. So. Aber da hat sich so ein komischer Kreis geschlossen irgendwie. Aber es ist eine richtig, richtig schöne, ich muss auch sagen, ich weiß sonst nichts über den, keine Ahnung, es ist keine Unterstützung von ihm generell, ich kenne ihn nicht. Aber es ist eine richtig schöne Argumentation von wegen, dass die eine 1 steht links, die andere 1 steht rechts, und mein gesamtes Nervensystem war ein anderes, als ich die linke 1 geschrieben habe, als wie ich die rechte 1 schreibe, und deswegen kann das keine wahre Gleichung sein. Und also es ist auch so,
vielleicht auch, wie man es schreibt, oder? Wenn ich zwei Einsen schreibe,
genau,
schreibe ich,
schaut es ja eben. Also das schreibt er sogar eher auch auf. Also es ist andere Tinte, es ist anderer, es ist räumlich woanders, sie schauen nicht immer gleich aus wahrscheinlich, genau. Und wenn ich sowas finde, bin ich halt einfach völlig begeistert, weil das ist halt dann auch was, was logisch klingt, was völliger Nonsens ist, aber man kann es halt cool erzählen, weil es einfach wirkt wie ein total überzeugendes Argument auf einer Ebene. So. Und voll, also was passiert, wenn man dann darauf aufbauen in der Mathematik baut oder irgendwas, irgendein System halt, genau.
Das heißt, dieses rein Nörden in diese Themen, das ist schon das, was dich dann auch zum Schreiben bringt und diese Freiheit, das auch in einen Roman zu packen, wo du halt dann nicht irgendwelchen formalen Gegebenheiten irgendwie Rechnung leisten musst.
Voll, ja. Also es ist auch so ein bisschen was so, oder es ist so eine der besten Sachen an dem Job eigentlich, dass man also alle ein, zwei Jahre halt wirklich auch so das Fachgebiet ändern kann, was man gerade irgendwie halt untersucht oder so. Und man muss es eben nicht wissenschaftlich untersuchen oder als Teil von irgendeinem Betrieb in dem Sinne, sondern kann halt wirklich sehr oft einfach Themen wechseln und erwischt dann halt mal bessere oder weniger gute Themen, die halt jetzt gerade irgendwelche, also weil bei Schleifen, genau, vielleicht Fake News oder sowas, aber da ist jetzt, glaube ich, nicht so das eine aktuelle Pop-Thema drin oder so. Und ja, aber es geht halt dann trotzdem irgendwie.
Aber ist es dir vielleicht auch ganz recht, dass das jetzt so ein bisschen historisch verortet ist eher? Man kann natürlich da viele Rückschlüsse auf die Gegenwart ziehen, aber trotzdem ist es, kann man es auch als historischen Roman jetzt über das letzte Jahrhundert quasi lesen, während die anderen zwei Bücher ja so wirklich on point waren, also dann ja sehr schnell fast von der Gegenwart auch eingeholt wurden, was dir wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut getan hat, weil natürlich die dadurch auch sehr gut besprochen wurden, aber das kann wahrscheinlich auch anstrengend sein, kann ich mir vorstellen.
Ja, es hat so Vor- und Nachteile, weil genau einerseits muss man die Leute, glaube ich, auch nicht so an das Thema heranführen, wenn das eh schon total populär ist gerade oder so irgendwie. Andererseits eben, es kann total, dadurch, dass Romane auch so eigentlich ein sehr, sehr langsames Medium sind, kann es halt wirklich sein, dass das Thema schon wieder völlig vorbei ist, wenn es dann rauskommt oder so. Andererseits, und das bin ich jetzt auch nicht so ganz, also so, und es, also in dem Sinne ist es ja dann trotzdem kein, also es ist, ich würde nicht behaupten wollen, dass es ein historisch akkurater Roman ist, weil halt die ganze Zeit Sachen erfunden sind. Aber es ist trotzdem viel mehr Arbeit, als wenn man sich einfach Sachen, also ich glaube so, vor allem so Zukunftsdystopien oder sowas sind einfach dahingehend angenehmer zu machen, weil man nicht so viel nachforschen muss und nicht so viel Sachen falsch machen kann irgendwie. Und also das ist schon viel Arbeit, wenn man das dann irgendwie historisch auch versucht, zumindest halbwegs korrekt abzubilden. Naja. Irgendwie.
Das heißt, der Roman hat schon auch sehr viel Kraft gekostet. Die letzten 10 Jahre sind sie ja dann...
Genau, ich muss mal nachrechnen, wie viele Jahre actually dran gearbeitet. Wahrscheinlich eher so 3, 4. Aber ja, es ist schon deutlich mehr Arbeit gewesen als die anderen jetzt. Das war auch eigentlich... der und Content waren so ein bisschen Kopf an Kopf, welcher jetzt zuerst fertig wird quasi und dann irgendwie Content vorgezogen, weil wir Schleifen gerade... weil ich da gerade irgendwie an einem Punkt festgesteckt bin, wo es nicht weiterging. Genau, aber das ist so parallel gewachsen jetzt.
Du hast ja davor schon auch geschrieben, aber mit Salonfähig bist du echt zu einer breiten Öffentlichkeit irgendwie bekannt geworden. Das war ja wirklich, wann ist das? Das war 21.
Ja.
Genau, rausgekommen. War das so immer so in dir drinnen, dieses einfach, dieses Schreiben wollen, dich da ausdrücken wollen? Weißt du irgendwie, seit wann dich das umtreibt?
Ja, das schon. Also das schon so seit von Kind auf eigentlich. Dass das halt, also, dass sich, ob sich das wirklich als Job ausgeht und so, das halt dann erst viel später, aber so Geschichten geschrieben und wirklich schon seit Ewigkeiten.
Weißt du, woher das kommt?
Boah, einfach viel vorgelesen bekommen, glaube ich. Okay. Nein, dann schon auch selber von den Lesen,
Eltern
einfach,
oder?
Ja, voll. Und dann halt selber auch von, also... Ich glaube, ich war vor allem, also, oder so die erste wirklich, wirkliche Literaturbegeisterung bei mir selber waren so, wie ich halt so die ganzen Zamonien-Romane von Walter Mörs gelesen habe, so, und die auch eigentlich bis heute relativ beeindruckend finde, weil die halt, weil ich jetzt im deutschsprachigen Raum eigentlich nichts kenne, was so ähnlich gemacht ist, weil der halt auch einfach wirklich, nicht bei jedem Buch, aber halt so eben so 13,5 Leben des Captain Blaubeer oder Rumo oder sowas, da glaube ich wirklich auch einfach alles reingesteckt hat, auf das er gerade Lust gehabt hat und sich das dann auch so total fragmentiert liest und nicht unbedingt eine kohärente Geschichte sein muss, sondern halt einfach ein Haufen cooler, lustiger Sachen, die er sich ausgedacht hat. Und das fand ich super, als Kind, genau. Und habe das, glaube ich, am Anfang auch einfach imitiert und dann irgendwann einmal ein bisschen so davon weggegangen. Genau.
Aber das war wirklich schon so ab der Volksschule, oder?
Ja, so ab 10 dann, glaube ich, oder so.
Okay. Und ist das auch irgendwie bewusst gefördert worden oder hast du das einfach für dich einmal gemacht?
Doch, schon. Also so im Gymnasium schon ganz gute Deutschlehrerinnen gehabt, immer voll. Das war dann schon, also glaube ich, auch irgendwann mal so eigene, irgendwie so kreative Schreibkurs, glaube ich, gab es da mal so halb Jahr. Genau, und dann so seit ich so 15, 16 war, halt dann irgendwie mal bei so auf Poetry Slam Bühnen aufgetreten, naja, wo ich eigentlich auch von Anfang an so halt irgendwie Kurzgeschichten vorgelesen habe oder einfach Sachen, die sich in 5 Minuten ausgehen. Und dann auch später gerne mal einfach so testweise einzelne Romankapitel vorgelesen habe dort. Und das dann tatsächlich eigentlich ganz cool war, weil man irgendwie so direktere Rückmeldungen kriegt vom Publikum. Und ich bis dahin immer gedacht habe, dass Literatur halt wirklich einfach ist. Man schickt es an Verlage, kriegt ein halbes Jahr keine Antwort, wenn überhaupt. Und dann war das so ein bisschen so direkterer Zugang. Wobei es dann auch schwierig ist, weil man irgendwie, glaube ich, mit lustigen Texten sehr viel leichter eine Reaktion vom Publikum kriegt als mit ernsten Sachen. Also da kriegt man dann, wenn man jetzt einen ernsten Text vorliest, kann man, glaube ich, nicht so genau anhand der Publikumreaktion sagen, welche Stellen jetzt funktionieren oder nicht funktionieren oder so. Also ja, das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen...
Testest du das noch immer aktuell vor Publikum oft aus, neue Texte? Machst du das noch?
Ja, ich mache das schon ganz gern, voll.
Unveröffentlichte Texte auch?
Ja, zum Teil schon. Also einfach so ausschnittsweise oder halt so sehr stark gekürzte Fassungen davon auch. Wenn es jetzt wirklich längere Texte sind, dann geht es oft nicht. Also wenn man jetzt irgendwie so 10 Seiten Kapitel hat, kann man es nicht so leicht testlesen. Aber ich glaube, bei Content gab es dann so diese Stelle, wo alles aus Kuchen besteht. Das habe ich irgendwie schon öfter vorher gelesen, weil sich das einfach so als Bühnentext ganz gut anbietet auch.
Ja. Ist dieser Kuchen-Content quasi, das ist...
Genau, dieser Is-It-Cake-Trend. Genau, voll. Der ging ganz gut auch auf Slam-Bühnen voll.
Ist das quasi so auch bewusst irgendwie gemacht, dass die Literatur, die ja, wie du sagst, wo man sich vorstellt, okay, da sitzt jemand im stillen Kämmerchen für sich allein für ein paar Jahre und dann kommt irgendein Meisterwerk raus, quasi rauszuholen aus diesem Elfenbeinturm und irgendwie sowas Alltäglicheren zu machen, indem es halt bei Poetry Slams vorgetragen wird, bei Lesungen, im Wirtshaus, keine Ahnung.
Also ich glaube, vor allem bei so längeren Texten oder sowas, also ich bin inzwischen ganz froh, dass ich einfach mit anderen AutorInnen zusammen zum Beispiel einfach, dass man sich gegenseitig oft Sachen auch schickt, irgendwie so zum Testlesen. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weil dann wirklich man halt einfach Feedback kriegt für auch längere Passagen oder sowas. Was auch gut ist, weil man sich dann oft gegenseitig Druck macht und dann irgendwie, okay, du hast schon von mir was Test gelesen, jetzt muss ich mal wieder 100 Seiten von dir lesen oder so irgendwie. Und das ist, glaube ich, schon so oft das erste wichtige Feedback für irgendwas. Mhm. Und das muss man regelmäßig machen, weil sonst dreht man durch. Also wenn man jetzt eben so dieses, weiß ich nicht, hunderte Seiten einfach nur isoliert schreiben, das funktioniert nicht, glaube ich. Also dann entweder man trifft zufällig irgendwas Richtiges oder man, weiß ich nicht, reitet sich halt selber immer weiter in irgendeine Richtung rein, die vielleicht gar nicht zielführend ist. Und also ich finde es schon sehr wichtig, so regelmäßig irgendwie Feedback einzuholen.
So Vertrauenspersonen auch zu haben quasi, die...
Voll, genau. Also was schwierig ist, weil wenn dann Bücher halt so eine Länge erreichen, irgendwann will ich das auch niemandem mehr zumuten, dass man jetzt irgendwie so gratis, also Leute gratis arbeiten lässt, dass sie jetzt irgendwie 400 Seiten lesen oder sowas. Aber dass man halt auszugsweise mal irgendwie das an Freunde schickt, finde ich schon sehr wichtig.
Das ist eher das Problem, wenn dann befreundete SchriftstellerInnen dann vielleicht, man kriegt dann Texte und die sind vielleicht viel besser als die eigenen. Also vielleicht zumindest, vielleicht stellt man sich dann das so vor. Und
ich glaube, ja.
Würde dich das eher anspornen, quasi weiter zu feilen und weiter zu schreiben?
Ich glaube, dass man es wirklich so direkt vergleicht, dann müsste es wirklich schon genau dasselbe Thema sein, zufällig. Okay. Also weil ansonsten... also ehrlich gesagt freue ich mich dann einfach, dass jemand irgendwas Cooles geschrieben hat. So, wenn es jetzt wirklich genau dasselbe Thema oder genau dieselben Ideen wären und dann besser umgesetzt, ich glaube, dann wird es schon sehr am Selbstwert kratzen. So. Aber also im Normalfall freut man sich einfach immer, wenn wer andere was Cooles gemacht hat. So. Selbst wenn es das gleiche Thema ist, ist es ja eigentlich dann weiß ich nicht, dann hat man ein paar Lesungen zusammen zum selben Themenabend oder sowas. Ist ja auch super. Also es ist,
ja, und die Stile sind wahrscheinlich dann auch so unterschiedlich, oder dass es eigentlich nicht wirklich vergleichbar ist.
Das ist, glaube ich, wirklich, wirklich selten, dass Leute... Naja, also dass Leute dasselbe Thema bearbeiten, ist, glaube ich, schon häufiger, als man denkt, einfach weil halt oft dieselben Themen dann halt auch irgendwie in Medien sind oder dann hat man die halt präsent so irgendwie dann. Genau, aber dann muss man es auch wirklich im selben Style machen, dass es dann irgendwie wirklich sich gegenseitig was abgräbt oder so. Und also dann wirklich lieber zusammenarbeiten, als es so gegeneinander Konkurrenz machen oder was.
Du machst ja auch Musik. War dann Musik quasi auch so ein bisschen ein Ausgleich zum Schreiben oder auch eine andere Ausdrucksweise quasi für dich?
Genau, also ich glaube, ich sehe es auch wirklich so ein bisschen als, dass man es dann so, also das mache ich sehr gerne zur Entspannung zu Hause, dass ich dann irgendwelche Musikloops auf der Loopstation aufnehme oder sowas und eben auch mit dem Christopher Hüttmannsberger zusammen die Band Eingespenst, die dann auch so entstanden ist, dass ich ihm irgendwie so Loops in der Pandemie im Lockdown irgendwie einfach geschickt habe und er dann dazu Drums gemacht hat, wieder zurückgeschickt hat. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich eigentlich sehr zufrieden damit bin, ich muss das gar nicht in so einem größeren Ausmaß machen, sondern ich mache das wirklich gern nebenbei zu Hause und dann ab und zu halt dann doch mal was veröffentlichen. Aber genau. Also
das ist eher dann so ein Ding für dich, das jetzt gar nicht...
Ich freue mich
dann groß schon. In die Öffentlichkeit muss, oder?
In dem Sinn, dass ich sehr, sehr viel auch mache, was dann einfach nur zu Hause bleibt. Voll. Ja. Also nein, ich freue mich dann schon, wenn wir irgendwie, also wir arbeiten seit Ewigkeiten dann am zweiten Album und irgendwann werden wir es sicher fertig kriegen und veröffentlichen und das freut mich dann auch voll. Aber ich bin dann schon froh, dass ich jetzt nicht parallel die ganze Zeit zwei verschiedene künstlerische Karrieren haben muss oder sowas, weil die, glaube ich, also es wird sich auch zeit- und energiemäßig nicht ausgehen. Aber so ein bisschen abwechselnd geht's dann.
Aber dass dann die Musik vielleicht auch so ein bisschen einfach für dich oder für euch quasi sein kann und das muss jetzt nicht quasi explodieren oder man muss davon nicht irgendwie, man muss nicht abliefern. Das zweite Album kann ruhig noch
ein voll. Bisschen dauern. Und halt nicht so verpflichtend auf Tour gehen oder so. Also das ist, glaube ich, schon ganz in einem ganz guten Ausmaß, wie wir es gerade haben. Dahingehend auch, also es ist wirklich so dann eine... Also da kann man wirklich alles machen. So, also das ist dann auch gerne oft so eher pathetischere Texte, die dann irgendwie auch ein bisschen egal sind, ob die jetzt so hundertprozentig on point sind oder nicht oder irgendwas, was einfach lustig ist.
Geht dir dann das Schreiben dieser Texte für die Musik quasi leichter von der Hand? Oder natürlich?
Natürlich in dem Sinne, dass die dann irgendwie, glaube ich, so ein bisschen zufälliger entstehen irgendwie, aber dafür auch sehr viel seltener. Also es ist dann irgendwie, wenn ich wirklich gerade mal gar nichts zu tun habe und einfach sehr lang spazieren gehe und dann fällt mir sowas ein vielleicht irgendwie, genau. Aber das ist auch gut, weil die haben dann auch wirklich sehr lange Zeit, dass da zufällig was entstehen kann, was irgendwie cool ist und dann arbeitet man schon auch dran. Aber ich habe noch nie in meinem Leben auf Druck jetzt irgendwie Musik schreiben müssen oder sowas und das ist auch ganz gut so.
Dass das so ein Hobby vielleicht auch irgendwie sein kann, oder?
Ja, voll. Und ich will es damit gar nicht kleinreden, sondern einfach nur, es ist wirklich gut, dass es so ein bisschen so zum Stressabbau eigentlich dann.
Fällt dir das eigentlich schwer bei so einem Roman oder generell bei deinen Büchern, das auch abzuschließen? Das einmal zu sagen, okay, es ist jetzt fertig. Und
bei Schleifen insbesondere, ja voll. Also da war es jetzt wirklich, weil es bei dem jetzt auch wirklich schwer zu sagen war, wann es jetzt tatsächlich fertig ist, weil das einfach nicht von, weil ich das halt nicht von vorne bis hinten geschrieben habe, sondern einfach nur irgendwie halt Sachen anhäufen und miteinander vernetzen und dann muss man halt irgendwann selber entscheiden, wann es genug ist oder halt im Lektorat dann irgendwie mit dem Verlag zusammen ein bisschen. Inzwischen ist es fertig. Also jetzt ist es irgendwie notgedrungen gedruckt und dann kann ich nichts mehr ändern und dann passt es irgendwann. Aber also ich glaube, sonst würde ich immer noch mir überlegen, wo jetzt irgendwelche Fäden noch weitergehen könnten oder was und das übernimmt dann schon irgendwann von alleine, dass man dann einfach nur noch darin, dass ich nur noch daran denke, so, wo jetzt Anschlussfehler wären oder wo jetzt noch irgendwie theoretisch was weitergehen könnte. Manchmal ist auch ganz cool, wo dann irgendwelche Recherchesachen, die noch nicht ganz fertig sind, dann vielleicht so ins nächste Projekt übergehen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass das jetzt irgendwie irgendeinen Teilaspekt habe ich zu wenig, also oder hätte ich noch irgendwie ausbauen können, und manchmal geht es sich dann aus, dass dann daraus irgendwie ganz eigene Geschichten wieder werden. Voll, also oft ist auch so ein Aneinanderhangeln und irgendwie dann, also ich glaube von Salonfähig zu Content war das voll, weil dann irgendwie, eben wie gesagt, diese ganzen Firmenbeschreibungstexte eigentlich sehr ähnlich wie Politrhetorik funktionieren und dann das fast wie so Überhängseln noch irgendwie war.
Ist das auch ein bisschen absurd für dich, jetzt über so ein Buch zu schreiben, das dich schon fast ein Jahrzehnt irgendwie zumindest einige Geschichten daraus oder Passagen daraus begleitet? Also, weil ich schätze mal, du schreibst wahrscheinlich schon wieder an was Neuem oder bist wahrscheinlich gedanklich vielleicht schon irgendwo anders. Und jetzt ist das jetzt irgendwie gerade mal druckfrisch da.
Also es war sehr absurd, das überhaupt gedruckt zu sehen, das erste Mal so.
Aber es schaut sehr schön aus.
Ich bin schon auch sehr zufrieden, jetzt wie es geworden ist. Voll. Bei dem jetzt, ich habe jetzt, also es ist jetzt das erste Interview aus dem Buch, so, aber ich habe bei dem schon die Hoffnung, dass es weniger fad ist, weil das einfach ein sehr breites Thema ist und ein Thema, das ich halt schon voll lang selber irgendwie recherchiere und was sich jetzt auch nicht in dem einen Buch erübrigt hat, glaube ich. Also ich glaube, ich rede sehr gerne über Sprachphilosophie und mache das dann auch weiterhin, wohingegen ich so ein bisschen mit dem Thema, weiß ich nicht, konservative Politik oder sowas bin ich so ein bisschen durch. Es ist so, reicht jetzt erstmal. Oder KI einfach, ich kann das Thema nicht mehr hören. Also es ist einfach wirklich so durch irgendwie. Genau, aber ich glaube nicht, dass mir Sprache so schnell auf die Nerven geht. So.
Das wär schwierig vielleicht. Bei deinem Tätigkeitsfeld wäre das eher schwierig. Was mich so abschließend noch interessieren würde, ich frage jetzt gar nicht, was du gerade schreibst oder willst du schon darüber reden?
Das nächste so grob zum Thema, also so psychiatrisches Thema irgendwie. Okay. Das kann ich, glaube ich, schon sagen, ja.
Genau, was mich noch interessieren würde, ist quasi, ob du von so der Mathematik und auch dieser Beschäftigung damit, ob du davon also irgendwie auch was fürs Schreiben gelernt hast. Gibt es da Parallelen?
Ja, also wie gesagt, so das, also weiß ich gar nicht, ob das jetzt spezifisch Mathematik ist oder jetzt irgendwie Philosophie oder so, aber eben mir macht es total Spaß, so Sachen zu machen, die halt zumindest ausschauen, als wären es so logische Ableitungen irgendwie. Und das ist, glaube ich, in dem Buch jetzt schon speziell mehr drin. Das ist, glaube ich, jetzt in den im kommenden ein bisschen weniger. Ich glaube, ich finde sehr oft auch einfach so Geschichten aus der Mathematik total spannend und weiß dann aber gar nicht, wie ich das übertragen soll auf eine Geschichte eigentlich so. Also wie man das jetzt irgendwie erzählbar macht. Aber voll, also was auf jeden Fall immer drin ist oder was mir total Spaß macht zu schreiben, sind so eben logische Ableitungen, Sachen, die irgendwie total konterintuitiv sind, aber trotzdem irgendwie Sinn machen. Und eben Leute, die sich selber so Systeme erschaffen, also die dann irgendwie so ein komisches, irgendwie so ein künstliches Ordnungssystem erfinden und man dann den Leser so auch so langsam da reinführen kann und man dann so im Laufe des Lesens irgendwie plötzlich Begriffe anders verwendet oder Sachen anders einordnet. Und ich glaube, das mache ich auch weiterhin gern. Und es ist halt in der Mathematik vor allem, weil du dann, ich finde das halt saulustig, dass du dann irgendwie so extrem abstrahierte Themen hast, unter denen sich wirklich niemand mehr was vorstellen kann und du brauchst trotzdem noch irgendwelche Begriffe, die irgendwie Alltagsbegriffe sind. Und deswegen gibt es dann irgendwelche komischen, irrealen mathematischen Objekte, die dann trotzdem so Namen haben wie Theater oder weiß ich nicht, es gibt 7 verschiedene Begriffe, die alle Graph heißen, die nichts miteinander zu tun haben, allein innerhalb der Mathematik so. Und also es gibt die Graphentheorie und die hat wieder nichts damit zu tun mit einem statistischen Graphen, wie man es aufzeichnet, so. Einfach weil den Leuten selber die Begriffe ausgehen dafür und sowas liebe ich halt voll. Also so, das, glaube ich, kommt dann schon immer wieder mal vor. Also dieser Versuch, Sachen sprachlich abzubilden, die eigentlich überhaupt keine Entsprechung mehr im realen Leben haben. So, ja.
Ja, und ich finde es super, dass du mit so einem Roman es schaffst, irgendwie auch mir irgendwie so diese Art der Logik, der Ableitung, der Mathematik irgendwie näher zu bringen und daraus eine spannende Geschichte zu machen, wo ich irgendwie einfach wie in Schleifen hängen bleibe. Das finde ich schon faszinierend an diesem Buch.
Das kann ich vielleicht noch sagen. Es gab so ein, zwei Stellen, wo dann tatsächlich ein Freund von mir, der Mathematiker ist, der Aaron Dahl, der hat mir dann auch so einzelne Formeln designt, die drin sind hat dann tatsächlich sowas wie so ein Mini-Paper irgendwie drüber geschrieben, über so Sachen, die ich ihn dann gefragt habe, weil ich halt gefragt habe, so, kannst du mir eine Formel geben, die alle möglichen Wörter mit dem deutschen bzw. mit dem englischen Alphabet ausspuckt, so. Was anscheinend auch eine total, also dann haben wir total eingrenzen müssen, was ich überhaupt damit meine, was die Frage genau ist eigentlich, weil dürfen die Wörter unendlich lang sein? Dürfen die endlich lang sein? Wie lang dürfen sie sein? Gelten zusammengesetzte Wörter als Wörter und sowas? Und dann irgendwann halt auf was geeinigt, was total hässlich ausschaut, was aber anscheinend die akkurate Formel dafür wäre. Und im Endeffekt habe ich dann einfach unsere gesamte Diskussion darüber ins Buch eingebaut und dann ist halt ein Streit zwischen Germanisten und Mathematikern irgendwie geworden. Aber sowas liebe ich dann total. Also wenn ich dann so andere Leute da aus Versehen so mit reinziehen kann auch irgendwie. Und dann der Anspruch war zumindest, dass wenn ein Mathematiker drüber liest, zwar denkt, okay, das ist alles völliger Nonsens.
Aber es klingt gut.
Aber auf einer Ebene klingt es zumindest irgendwie halbwegs nachvollziehbar. Oder es sind zumindest so ein paar Insider-Witze drin, die, glaube ich, dann Sinn machen oder was. Aber es ist jetzt nicht. Also es ist grob erfundene Mathematik drin, aber sie schaut zumindest irgendwie, glaube ich, relativ akkurat aus. Wäre die Hoffnung.
Aber grob erfundene Mathematik finde ich eine tolle Zusammenfassung. Du, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde dir gern zum Abschluss gern noch ein paar profanere Fragen stellen zu deinem Roman oder zu dir allgemein. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Rom tatsächlich, also es war auch der Grund, warum Rom in Schleifen vorkommt, weil ich da irgendwie sehr oft war und bin irgendwie und dann oft im Lido di Ostia, was jetzt auch so komisch halb kaputter Ort irgendwie ist und es sind so lauter so komisch halb fertig gebaute Gebäude am Strand irgendwie und
ja. Ist der nächste Küstenort eigentlich, oder?
Genau, der so aus irgendwelchen Gründen total runtergerockt ist und ich verstehe nicht ganz warum, aber ich lieb's, kann ich immer wieder hinfahren.
Welche Serie oder welcher Film haben dich zuletzt verstört? Positiv verstört, negativ verstört, wie auch immer.
Verstört? Ich glaube Weapons, irgendwie der Horrorfilm Weapons. Also ich fand den eigentlich total super, aber es ist wirklich so ein völlig over-the-top, gory Ende.
Ich habe den leider noch immer nicht gesehen, ich habe mich irgendwie nicht getraut. Aber er soll super sein,
angeblich. Er ist gleichzeitig total grauselig und auch irgendwie extrem lustig. So. Und fand ich schon super. Also verstört, ich weiß nicht. Ich habe Angel's Egg gesehen, der hat mich wirklich ein bisschen verstört, aber ich weiß gar nicht, ob ich den empfehlen wollen würde. Es ist so ein total experimenteller Anime-Film aus den 90ern oder aus den 80ern noch, aber so ein bisschen Studio Ghibli-mäßig. Aber halt fast ohne Dialog und nur experimentell und keine Ahnung, also irgendwie, der hat mich wirklich verstört, einfach weil wandern einfach nur zwei Leute durch irgendwie eine komplett surreale Höllenlandschaft und das ist alles, was passiert irgendwie, aber ja, was?
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Was habe ich denn jetzt gerade? Muss ich mal ganz kurz, weil dann. Das ist der einzige Grund, warum ich da regelmäßig so ganz kurze Sachen drüber schreibe, weil ich das sonst völlig vergessen würde. Tatsächlich eh das Vorletzte, was ich gelesen habe, Colson Whitehead, Die Intuitionistin. Das fand ich super. Das ist, glaube ich.
Ist das ein neues von ihm?
Das ist aus den 90ern, ist aber jetzt irgendwie neu übersetzt worden, glaube ich. Genau. Das ist ein, also auch so komische Dystopie, so Halbdystopie, also irgendwie so eine. Ein quasi New York in den 90ern, wo aber alles immer noch total streng segregated ist irgendwie und aus irgendeinem Grund sind Aufzüge das Allerwichtigste und die Protagonistin ist eine Aufzugsinspektorin, die das aber alles nur nach nach Intuitionismus macht und halt quasi beim Auf- und Abfahren einfach spürt, was falsch ist mit dem Lift. Und es ist super. Also das ist irgendwie eigentlich so Krimi-Noir-mäßig erzählt und hat aber die ganze Zeit so komische, slightly übernatürliche Elemente drin, von denen man aber gar nicht genau sagen kann, was sie sind. Also es sind einfach so Fahrstühle, sind weirdly übernatürlich und magisch. So. Und
das Nickel Boys war das letzte von ihm, oder?
Den habe ich nicht gelesen, leider, aber ja, der hat es so geschrieben auf jeden Fall.
Ja, es war so Crime-Noir-mäßig, ja.
Ah, hat er das eh öfter. Ja, voll. Den fand ich super, ja.
Und das ist jetzt erstmals übersetzt
worden, vor einem Jahr wahrscheinlich oder so, genau. Okay. Nein, ich glaube, es wurde schon mal übersetzt, aber irgendwie haben sie es, also halt da damals, wie es rausgekommen ist, und ich glaube, sie haben es jetzt ein bisschen besser übersetzt.
Da hängt ein Poster auch von ihm.
Ah, stimmt, plötzlich, es ist eh Hansa, aber es ist Hansa Berlin, glaube ich.
Ja.
Genau.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Love Song Number 7 von Clap Your Hands, Say Yeah. Ist zumindest das magischste Lied, das ich kenne. Extrem. Da geht es auch um Aufzüge, merke ich gar nicht.
Alles hängt zusammen. Alles hängt zusammen, ja. In irgendwelchen Schleifen.
Das ist wirklich ein extrem kryptischer Song, den ich seit Ewigkeiten immer wieder mal höre. Und es gab ein YouTube-Video dazu, wo jemand einfach nur aus einem fahrenden Auto gefilmt hat und das einfach nur aus in Zeitlupe abgespielt hat und irgendwie hängt bei mir seit Ewigkeiten fest.
Was soll von dir, von deiner Kunst, von deinem Schreiben einmal bleiben?
Boah, ich fände es einfach schön, wenn die Bücher jetzt immer, wenn sie irgendwie absurd bleiben und irgendwie unterschiedlich bleiben, also wenn ich es irgendwie hinkriege, dass jetzt jedes Buch so sich in einem Maße unterscheidet vom vorherigen irgendwie und nicht, dass ich mich jetzt nicht irgendwie fünfmal wiederhole und immer genau das Gleiche mache, so, das fände ich ganz gut.
Und irgendwelche letzten Worte heute für uns?
Lest mehr Bücher immer, ich weiß nicht, aus rein egoistischen Gründen.
Vielen Dank.
Danke.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.